Liebe Gemeinde, ohne Hoffnung können wir nicht leben. Die Hoffnung als junger Mensch, wenn man jemand Interessantes kennengelernt hat, genau diesen oder diesen Menschen als Partner zu gewinnen, diese Hoffnung lässt einen Kuchen backen, Blumen pflücken, Konzertkarten kaufen oder ähnliches. Die Hoffnung, eine bestimmte Arbeitsstelle zu bekommen, die motiviert einen, sich bei der Bewerbung besondere Mühe zu geben. Oder eben die Hoffnung, den Bau einer Straße verhindern zu können, lässt einen viele Briefe, Mails schreiben oder Telefonate führen. All das motiviert uns und treibt uns an. Und wir merken, solche Hoffnung kann entstehen, wenn das, was man erhofft, natürlich auch tatsächlich eintreten kann oder könnte, wenn es zumindest theoretisch möglich ist. Hoffnung braucht einen Grund, eine Begründung. Wir könnten uns jetzt ja auch alle hinsetzen und versuchen zu hoffen, dass nach dem November-Lockdown Corona aus Deutschland verschwunden ist und wir uns im Dezember alle zum Glühwein auf dem Rathausplatz treffen. Das wäre schön, keine Frage, aber ich kenne niemanden, der ernsthaft diese Hoffnung trägt, weil sie einfach unrealistisch ist. Wer so etwas ernsthaft hofft, der kann dann hart landen. Also Hoffnung braucht einen Grund, einen Anlass, damit es eine begründete Hoffnung ist. In der Bibel schreibt Petrus im ersten Brief, was sein Grund ist, sein Anlass zur Hoffnung. Im ersten Kapitel schreibt er: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Für ihn ist der Grund und dieser Anlass, dieses Fundament, also ein geschichtliches Ereignis, die Auferstehung von Jesus. Und die ist surreal für ihn, dadurch ist Gott surreal und Gottes Macht über den Tod ist real, Gottes Macht über das Böse ist real. Das ist eine Wirklichkeit, die hoffen lässt. Und aus der Petrus sieht, da ist wirklich Veränderung möglich, da entsteht Neues, das ist mein Grund, auf den ich hoffen kann. Für die Hoffnung ist also wichtig, welchen Blick man einnimmt. Ist Maßstab für unser Hoffen das, was wir im Alltag sehen und in den Nachrichten hören? Oder sieht man über den irdischen Horizont hinaus, auf den Vater im Himmel, der, unvorstellbar für uns und doch so zugesagt, die Welt in Händen trägt? Würden wir in der breiten Straße Menschen fragen, ob sie Hoffnung für die Zukunft haben, was für Antworten würden wir vermutlich erhalten? Ich denke, es wären verschiedene, vielleicht folgende. Die ganzen Probleme in der Welt, und dann würden einige aufgezählt werden, ob das jemals besser wird? Jetzt hat man ja bald einen Impfstoff, aber bis wieder alles normal wird, das wird noch dauern. Ich hoffe, es wird besser. Oder, na, hoffen wir mal, dass es besser wird. Ich denke, so oder so ähnlich würden einige Antworten kommen, würden einige Antworten lauten, wenn wir dort Menschen fragen. Wir Menschen brauchen also Hoffnung. Manchmal klammern wir uns auch an Hoffnung, weil es ohne sie einfach nicht geht. Denn ohne eine Hoffnung würden wir resignieren. Es hat ja alles doch keinen Sinn. Ohne eine Hoffnung würden sich Menschen in ein Schneckenhaus zurückziehen oder zum ganz radikalen Egoisten werden, nach dem Motto, wenn sowieso alles den Bach runtergeht, soll es mir wenigstens gut gehen. Und wohin das führt, brauche ich nicht ausmalen. Hoffnung ist lebenswichtig, aber sie braucht eben einen Anlass zur Hoffnung, einen Grund, um eine begründete Hoffnung zu sein. Und das ist eben die Frage, welchen Blick man einnimmt, was man glaubt. Man kann den Blick auf die Menschen um einen herum werfen, auf die Nachrichten, auf das, was gerade passiert, und daraus Hoffnung oder eben keine Hoffnung schöpfen. So wie das vermutlich viele von uns beim Zittern um die Wahl in den USA erlebt haben, wo man ja immer so zwischen Hoffnung, Bangen und Abwarten hin und her schwankt. Oder wenn sich ein Mensch ganz schwierig verhält, man hat dann ein Gespräch mit ihm gesucht und geführt Und jetzt sucht man bei den nächsten Begegnungen immer, wie er sich verhält. Daraus bezieht man dann Hoffnung, es wird besser hier im Arbeitskollegium oder eben nicht. Der Blick, den die Bibel einnimmt und den wir einnehmen können, der schließt das alles nicht aus, ganz im Gegenteil. Er sagt auch, Mensch, guckt euch um in der Welt, bei den Menschen, bei euch selber. Aber die Bibel lädt uns ein, noch darüber hinaus zu gucken, über den irdischen Horizont hinaus. Wie schrieb Petrus nochmal, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu von den Toten. Also, weil Jesus auferstanden ist, weil Gott sich in der Geschichte immer wieder gezeigt hat, als einer, der wirklich übernatürlich eingreifen kann, der Menschen verändert, darum glauben Christinnen und Christen an eine Wirklichkeit, die über unser irdisches Wahrnehmen hier hinausgeht. In der Gott eine reale Größe ist, Macht hat über den Tod und auch Macht hat über das Böse in mir. In der Gott diese manchmal hoffnungsvolle und hoffnungslose Welt in seinen Händen hält. Die Auferstehung Jesu Christi und Gottes Handeln, die bezeugen auch, dass für Gott jeder Mensch wichtig ist. Gottes Liebe gilt wirklich allen Menschen. Und weil das so ist, darf ich hoffen, dass diese Liebe Menschen auch erreicht und sie und mich und uns verändert zu etwas Besserem hin. Weil das immer Jesu Absicht ist, dass gute Früchte in uns wachsen. Veränderung und Heilung sind ja tatsächlich möglich. Und wir können täglich von Menschen lesen und hören, wie Gott sie geheilt und verändert hat. Wer mal ein paar Einblicke haben möchte, gehen Sie mal gerne ins Internet www.erf.de, Evangeliumsrundfunk, und suchen die Reihe Mensch Gott. Das sind immer so 25-minütige Interviews mit ganz realen Menschen aus unserem Land, die einfach was mit Gott erlebt haben. Wir hatten mit dem Konfirmanden mal eins angeguckt, in anderen Kreisen auch schon mal. Gibt, ich glaube, jede Woche erscheint eine Folge. Sehr bewegend, sehr authentisch, sehr real. Und da sieht man, Gott verändert Menschen und ist real und heilt. Und das macht Hoffnung. Und dieser liebende Gott, der kümmert sich nicht nur um den Einzelnen, wenn dieser Einzelne es denn möchte, sondern hat eben auch diese große Welt in seiner Hand. Das ist für uns manchmal schwer zu denken, weil wir so von dem Alltag geprägt sind und dem, was wir medial und um uns herum wahrnehmen. Aber die Bibel sagt, die ganze Welt ist von Gott getragen und das Ziel, das Ende, das steht schon fest. Und das ist ein gutes Ziel. Das ist Erlösung, Befreiung. Wir können also über dieses Irdische hinaussehen auf das, was Gott schon als Ziel festgelegt hat und sagen, Mensch, dahin werden wir mal kommen, da werden wir landen. Vielleicht können wir jetzt schon so leben, dass wir dem Ziel entgegenkommen. Im Römerbrief im 8. Kapitel beschreibt Paulus das so schön. Da sagt er, die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf die Vollendung. Und sie ist voller Hoffnung auf den Tag, an dem Gott seine Herrlichkeit aufrichtet. Denn alle Geschöpfe sind ja der Vergänglichkeit ausgeliefert. Aber Gott hat ihnen die Hoffnung gegeben, dass sie zusammen mit den Kindern Gottes, also Schöpfung, Pflanzen, Tiere und Menschen, einmal von Tod und Vergänglichkeit erlöst sind und zu einem neuen, herrlichen Leben befreit werden. Das ist die biblische Perspektive für unsere Welt, die uns manchmal schwerfällt zu glauben, die aber trotzdem beschrieben wird in allen Facetten, in ganz vielen Büchern der Bibel, und die es Sinn macht, aufzunehmen und glauben zu können. Also ob Corona bald weggeht oder später weggeht oder was es noch alles bewegen wird, das wissen wir nicht. Und ob unter einem Präsidenten Joe Biden die Welt tatsächlich friedlicher und teamfähiger wird, das wissen wir auch nicht. Wir hoffen es, ja, aber wie es wird, werden wir sehen. Und doch motiviert solche Hoffnung und bewegt und treibt einen an. Denn das Ende steht fest, auch wenn der Weg dahin noch mit viel Leid gepflastert sein wird, aber das ist ein ganzes Extra-Thema. Das Ende steht fest, die Vollendung der Welt, weil Gott regiert und liebt und lebt und das eben auch schon jetzt. Gottes Liebe steht fest. Und das ist der Anlass für eine begründete Hoffnung, die uns leben lässt. Diese Liebe Gottes, die lässt uns kreativ sein und um andere Menschen werben. Diese Liebe bringt uns dazu, uns zu engagieren. Sie bewegt uns dazu, uns für Frieden und Verständigung einzusetzen. Und sie lässt uns davon träumen, dass Gott sein Reich hier auf Erden weiterbaut. Ob nun jeweils diese Hoffnung in Erfüllung gehen wird oder nicht, das haben wir nicht in der Hand. Aber wir und diese Welt sind in Gottes Hand. Und egal, was kommt, Gott schickt es oder mindestens er lässt es zu. Er ist bei allem, er ist in allem, er ist mitten unter uns in Freud wie in Leid. Und so möchte ich schließen mit einem Ausspruch des großen reformierten Theologen Karl Barth, den er am Vorabend seines Todestages, Dezember 1968, sagte. Er sagte: Es wird regiert. Ja, die Welt ist dunkel, nur nicht die Ohren hängen lassen. Nie. Denn es wird regiert. Nicht nur in Moskau oder in Washington oder in Peking, sondern es wird regiert, und zwar hier auf Erden, aber ganz von oben, vom Himmel her. Gott sitzt im Regimente. Und darum fürchte ich mich nicht. Gott lässt uns nicht fallen, keinen einzigen von uns. Es wird regiert.